gebunden ist, sondern durch die Technik auch andere erreicht, die vielleicht immer noch durch Krankheit oder durch Vorsicht abgehalten sind. Herzlich willkommen allen, die zuhören heute Morgen. Der erste Advent. Wir haben natürlich unsere ersten Weihnachts- und Adventsgedanken. Unsere Zimmer sind vielleicht schon adventlich geschmückt, unsere Häuser. Und wir stellen uns ein auf eine besondere Jahreszeit, auf besondere 4 Wochen. Benny hat eben in seinem Vorwort schon ganz deutlich darauf hingewiesen, wie es uns geht. Wir sind von diesem Ereignis Heiligabend fasziniert. Wir feiern den Geburtstag unseres Herrn. Und allmählich gibt es einige weitere Kreise, die wir bedenken. Vor allen Dingen Menschen, die Jesus Christus gut kennen, wissen, wir feiern nicht nur seinen Geburtstag, sondern wir feiern ihn als Person, als Retter der Welt. Wir feiern ihn auch als den wiederkommenden Herrn. Und wir haben nicht nur im Blick das kleine Kind in der Krippe von Bethlehem. Mir ist es in diesem Jahr so gegangen, dieser erweiterte Blick, und deshalb habe ich heute Morgen auch die Predigt so genannt, weiter Blick, als ich vor einigen Wochen die besondere textliche Gestaltung für den Gemeindebrief übernahm und für dieses Grußwort dann vorfand, interessanterweise, was mich sofort faszinierte, der Monatsspruch für den Monat Dezember. Vielleicht haben einige von euch diesen Monatsspruch schon gelesen, denn es ist auch ein Vers, der nicht in erster Linie unseren Blick in die Krippe von Bethlehem lenkt, sondern einen weiten Blick ermöglicht. Es ist der bekannte Vers aus Jesaja 11, Vers 6. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern, das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. In anderen Übersetzungen kann man auch lesen, wird sie lenken, wird sie leiten. Eine interessante tierische Versammlung, die uns hier präsentiert wird. Ein, man könnte sagen, fast ein biblischer Streichelzoo, wenn man sich das bildhaft vorstellt. Ein Tierpark, wo man keine Zäune mehr benötigt, keine Käfige und wo Eltern auf kleine Kinder nicht mehr so Acht haben müssen, wie vielleicht jetzt, selbst in konventionellen Streichelzoos kann es schon mal vorkommen, dass ein Kind vielleicht von einem Tier leicht gestoßen wird und anfängt zu weinen. Wir haben das bei unseren Enkelkindern auch erlebt, gelegentlich. Aber das hier ist ja offenbar etwas ganz anderes. Seid ihr schon mal, ja wahrscheinlich alle, in einem großen Park gewesen? Jeder von uns kennt wunderschöne Parks, vielleicht auch mit irgendwelchen exotischen Tieren. Ein Pfau schlägt sein Rad, auch in Niederfischbach im Zoo oder Tierpark kann man das erleben. Eine wunderschöne Erfahrung, die uns beruhigt und wir sind begeistert, wenn wir so etwas erleben. Die Natur bietet uns Erholung von einer hektischen Stadt vielleicht. Vielleicht Englischer Garten in München. Oder die wunderbare Insel Mainau, eine parkähnliche Insel. Oder vielleicht, ich selber bin noch nicht da gewesen, muss aber auch ganz toll sein, man kennt es aus verschiedenen Spielfilmen, der Central Park in New York. Roland nickt zustimmend. Tolle Erlebnisse. Und wenn man dann überlegt, geht das so ganz automatisch vor sich, dass man eine solch beruhigte Landschaft empfindet, wo offenbar die Natur sich von ihrer besten Seite präsentiert, nicht von der Seite, die wir heute bedauern, nämlich dass Natur geschröpft und ausgebeutet wird, sondern die blühende Natur, die uns Erholung bietet, so wie es eigentlich ja auch vorgesehen ist. Wenn man sich das dann anschaut, denkt man, wer sorgt denn eigentlich dafür? Da muss es ja auch ein Management geben, irgendeine Planung, irgendeine Vorschrift, und es muss Menschen geben, die dafür gerade stehen, dass das auch funktioniert. Und dann ist man dankbar, wenn man vielleicht irgendwo einen Elektrokarren sieht, der den Müll wegbringt. Oder man sieht irgendwo diskret einen Gärtner mit einem Rechen das Laub zusammenfegen. Es muss eine Regelung dahinter sein. Als mir dieser Vers aus Jesaja 11, dieser biblische Streichelzoo, der natürlich auf die Zukunft verweist, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, als mir dieser Vers vorkam, habe ich sofort einmal nachgeschaut und mache das auch jetzt, um der Frage einmal nachzugehen, wer ist denn für diese wunderbare Situation zuständig? Wer hat da das Heft in der Hand? Wer ist der Chef dieses Parks? Wer ist dafür verantwortlich? Wer garantiert, dass das auch so läuft, dass ein Wolf beim Lamm weilt und der Leopard dem Ziegenbock nichts zuleide tut und dass ein kleines Kind sich gefahrlos in dieser tierischen Gesellschaft bewegt? Unglaubliches biblisches Disneyland, kaum zu fassen. Aber der Prophet Jesaja bringt uns nicht nur diesen Vers, sondern er gibt eine Information, wann und durch wen das sein wird. Die Elberfelder Bibel lüftet das Geheimnis und spricht von einem zukünftigen Friedensreich des Christus. Man merke auf, wir sind im Alten Testament, Jesaja 11. Es geht also um eine prophetische Schau, um einen Blick nach vorn, und es geht um den Herrn. Und sehr wahrscheinlich, so dürfen wir mit allen Auslegern vermuten, ist hier ein Blick auf unseren Herrn Jesus Christus in die Zukunft gerichtet. Und Jesaja sagt, und jetzt kommt die Frage, wer verantwortet das? Wer hat im Hintergrund die Fäden in der Hand? Jesaja sagt, er, dieser Herr, unser Herr Jesus Christus, auf den der Blick gerichtet ist, er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden. Welche Zeit ist gemeint? Es gibt, soweit ich sehe, zwei Antworten, die über dieses prophetische Wort hinausgehen und deutlich machen, wovon hier die Rede ist. Wer den Römerbrief recht gut kennt, weiß, es gibt eine sehr interessante Stelle im Kapitel 8, das ist der Vers 19, wo Paulus davon spricht, dass die gesamte Schöpfung sich nach Erlösung sehnt. Also nach einem Zustand, der dem entspricht, was wir bei Jesaja finden. Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Wenn wir heute die gebeutelte Schöpfung uns vor Augen führen und auch die menschlichen Zustände, die wir im Augenblick beklagen, Fluchterfahrungen, Entwurzelung, Verarmung, Energiekrise, können wir, glaube ich, erst recht das nachvollziehen, wenn Paulus sagt, schon vor etwa 2000 Jahren, die Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Das heißt, das, was wir im Augenblick vorfinden, ist nicht das Endgültige. Und diese Sehnsucht wird irgendwann einmal gestillt. Und es gibt einen Zustand, in der das wahr wird, was in unserem Monatsspruch für Dezember, Jesaja 11, Vers 6, angekündigt ist. Denn der zweite Punkt, und da haben vielleicht einige, die die Offenbarung kennen, schon vorausgedacht. Der zweite Punkt bezieht sich auf ein wichtiges Kapitel am Ende der Offenbarung. Es wird überschrieben in unseren Bibeln und eigentlich in den meisten Bibeln mit diesem Begriff tausendjähriges Reich. Wir wissen alle, dass dieser Begriff von den Nazis schrecklich pervertiert worden ist. Es geht, und wir haben es bei Jesaja schon gehört, um eine Zeit, in der unser Herr Jesus Christus eine besondere Vorrangstellung als Herrscher der Welt bekommen wird, am Ende der Zeiten. Es ist noch nicht das endgültige neue Jerusalem, aber es ist eine Zeit, in der unser Herr von seinem himmlischen Vater eine besondere Vollmachtstellung bekommt. Wir bezeichnen, und die Bibel ja auch, wir bezeichnen unseren Herrn ja als den Christus. Und Christus bedeutet Gesalbter, ähnlich wie das Wort Messias. Und ein Gesalbter ist ein König. Und ein König hat das Recht zu herrschen. Diese Herrschaft im sogenannten tausendjährigen Reich wird unserem Herrn zuteil. Und wir können vielleicht mit einer dritten Stelle aus dem Neuen Testament auch mit Paulus begründen, warum unser Herr diese besondere Zeit der Herrschaft auch zugestanden bekommt. Ich will kurz 1. Korinther 15 zitieren, wo Paulus sagt: Aber das, und damit meint er das Ende der Zeit, geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Auch eine Hoffnung, die uns ja auch zugestanden ist und von der wir leben. Aber dann wird Christus, und jetzt kommt der entscheidende Satz, die Herrschaft Gott dem Vater übergeben, dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, und das macht er Kraft seiner eigenen Herrschaft, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Danach, so wissen Bibelleser, wird es noch einen endgültigen Sieg über den Teufel geben, denn Menschen werden auch in dieser Zeit noch verführbar sein, obwohl unser Herr Jesus Christus die Herrschaft antreten wird. Aber es ist eben noch nicht, wie ich eben sagte, das endgültige neue Jerusalem, wo alles zur Ruhe gekommen ist. Danach wird es das Endgericht geben und dann kommt der neue Himmel. Die Schöpfung kommt zur Ruhe. Diese Existenz ist perfekt, sodass dann auch unser Herr Jesus Christus als der Christus, als der Gesalbte zu erkennen sein wird. Dieses Zeitalter, das wissen wir, wird kein goldenes Zeitalter sein. Aber es ist von unserem himmlischen Vater, man könnte sagen, ein besonderes Geschenk an den Sohn, der, wie wir ja wissen, zu seinen Lebzeiten, als er über diese Erde ging, gerade ja nicht sich als Herrscher erwiesen hat, sondern als Heiland, als Gottesknecht, schon als Gottes Sohn, aber als der Leidende, der sich hingibt. Verständlich, dass am Ende der Zeiten unser Herr sich erweisen wird als der Herrscher. Das gehört zu seiner Person, als Jesus Christus, als dem Gesalbten, der wie ein König dann auch sichtbar werden wird. Eine sehr schöne Konsequenz dessen, was wir, gerade wenn wir sagen, Jesus Christus in seinem Namen ja immer mitschwingt. Er wird als Herrscher über dieser Erde dafür sorgen, dass das eintritt, dass die Schöpfung eine Erlösung erlebt. Auch jetzt im Augenblick, sonst müssten wir nicht von so vielen Dingen klageweise reden, auch jetzt ist er mit seiner endgültigen Herrschaft ja noch nicht am Zuge. Noch, wie heißt es so schön in einem alten Lied, Rudolf der Christussänger, noch haben wir sie nicht gesehen. die neue Welt. Noch warten wir darauf, noch nehmen wir für unsere Hoffnung Spott und Hohn in Kauf. Aber es ist eine Perspektive. Und wir merken an dieser Stelle, der weite Blick geht wirklich zunächst mal weit nach vorne. Und wenn wir an das Kind in der Krippe denken, denken wir aber auch an diesen mächtigen Herrscher. Denn mit der Krippe unseres Herrn, mit seiner Menschwerdung, beginnt seine Legitimation als Herrscher, als König, als Messias, als der Gesalbte. Lasst uns ein weiteres Lied miteinander singen, beziehungsweise aus dem Lied, was wir eben angefangen haben, die Strophen 4 und 5. Jesus Christus herrscht als König. Er herrscht, er wird herrschen. Lasst uns gerade in diesen Strophen 4 und 5 seine künftige Herrlichkeit auch erneut anbeten und uns darauf freuen. 322 wir singen 322, die Strophen 4 und 5. Eben haben wir Jesus Christus herrscht als König gesungen. 322, 4 und 5. Weiter Blick. Wenn man nach vorne schaut und diese Vision bedenkt, kommt natürlich auch der Blick zurück in unsere Köpfe und in unsere Herzen. Denn es ist ganz klar, dass hier mitschwingt, was wir aus der Schöpfungsgeschichte kennen. Wenn das so als Momentaufnahme vom Propheten Jesaja formuliert wird, muss man, ich denke, es geht euch ähnlich, unweigerlich auch an die Schöpfungsgeschichte denken, im ersten Mosebuch. Wenn davon die Rede ist, dass Tiere von einem Kind geleitet werden, was für eine bedeutsame Reihenfolge, erst die Tiere, dann der Mensch. Genau die Reihenfolge, die wir in der Schöpfungsgeschichte finden. Gott schafft die Tiere und direkt danach wird der Mensch ins Leben gerufen. Direkt danach. Und in der Schöpfungsgeschichte, ihr könnt es nachlesen, ist davon die Rede, dass Gott den Menschen schafft, das ist seine Absicht, dass er über das bereits geschaffene Tierreich herrscht. Da haben wir wieder unseren Herrscheraspekt. Direkt danach. Und das Kind als Abkömmling von Mann und Frau erinnert uns natürlich auch an die dann weiter ausgesprochene Empfehlung und natürlich auch Erlaubnis seitens Gottes, des Vaters: Seid fruchtbar und mehret euch. Das Kind als Kennzeichen einer Erfüllung dieser Freigabe, dass Frau und Mann für Nachkommen sorgen, sich die Erde untertan machen, fruchtbar sind, sich vermehren. Und zugleich sicher auch, dass das Kind erwähnt wird als Abkömmling beider Personen, später wird ja Eva geschaffen, das Kind zugleich sicher auch als Hinweis auf die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Wir haben neulich in unserer Sitzung über den Dienst der Frau darüber neu nachgedacht. Sicher ein Motiv, das uns zu denken geben sollte, diese kleine Momentaufnahme, der Mensch darf sich die Schöpfung untertan machen. Das, was wir beim Propheten Jesaja lesen, es ist fast wie ein Echo dessen, was in der Schöpfungsgeschichte angelegt ist. Wie eine Miniaturaufnahme, wie eine Momentaufnahme. Und wie sagte Jesaja, das Kind leitet die Tiere oder treibt sie an. Was hatten wir gesehen in der Offenbarung im sogenannten tausendjährigen Reich? Christus herrscht. Noch ist das himmlische Jerusalem nicht perfekt. Noch ist nicht alles zur Ruhe gekommen. Es bedarf der Herrschaft. Es ist eine Zeit gemeint, in der es noch nicht ohne Leitung geht und in der man noch nicht ohne Herrschaft auskommt. Merken wir, wie präzise der Prophet Jesaja sich zurückbezieht auf etwas, was uns heute in der Schöpfungsgeschichte natürlich auch bekannt ist. Ein Blick aus der Zukunft, bezogen zurück auf die Anfänge dieser Welt. Und wenn wir merken, dass wir genau am Ende und am Anfang der Bibel diese Entsprechung haben, dann sind wir natürlich auch gespannt, um jetzt auch einmal in der Mitte unserer Bibelbücher, also beim Neuen Testament beginnend, uns noch ein bisschen weiter nach dem Blick zurück, dann auch etwas konkreter wieder dem Weihnachtsgeschehen zuzuwenden. Aber lasst uns vorher noch einmal auch daran denken, dass eben dieser Rückbezug zugleich auch, man könnte sagen, auch ein Hymnus ist auf die Schönheit der Schöpfung. So möchte man mit Jesaja vielleicht auch formulieren oder sich mit ihm unterhalten, so wie du diese Vision für die Zukunft formulierst, so hätte die Schöpfung aussehen können, wenn es nicht das Abgleiten in Sünde und Not und Schwierigkeiten, Verfolgung und so weiter gegeben hätte. Das ist das, was angelegt war durch die Güte unseres himmlischen Vaters, dass Natur und Mensch so miteinander umgehen. Eine wunderbare Vision. Lasst uns das auch einmal feiern, indem wir ein weiteres Lied miteinander singen, das Lied Nummer 249, Herr, ich sehe deine Welt, die Strophen 1 bis 3. Ja, ich bin sehr dankbar, dass wir auch solche Lieder in unserem Liederbuch haben, wo diese weite Perspektive, der weite Blick gebunden ist, auch an die Grundlagen, zum Beispiel eben die Schöpfung. Mit uns sehnt sich die Natur. Das ist dieser Vers aus Römer 8, Vers 19, dass die Natur, die Schöpfung, sich nach Erlösung sehnt. Ja, ihr Lieben, wir sind ans Ende der Zeit und an den Anfang der Zeit gesprungen. Und das Leitmotiv, das haben wir längst gemerkt, ist dieser Blick auf das Kind. Auf das Kind, stellvertretend. Da liegt es natürlich nahe, dass wir neben dem Blick nach vorne und dem Blick zurück jetzt auch uns konkret auch auf den Geburtstag unseres Herrn konzentrieren. Nicht nur als Perspektive nach vorne und zurück, sondern auch als Trost für die Gegenwart. Als Trost für die Gegenwart. Überlegen wir einmal, wie die Menschwerdung unseres Herrn vonstatten gegangen ist. War das eine solche Idylle, die eigentlich angelegt war im Schöpfungsbericht und prophezeit ist für die Herrschaft unseres Herrn während dieser vorletzten Zeit, bevor das neue Jerusalem dann endgültig für eine Befriedung der Welt sorgt, in Gottes neuer Welt? War das eine solche gefahrlose Menschwerdung, so wie Jesaja das beschreibt? Die Antwort, wissen wir, ist ganz klar, nein. Das Interessante ist, dass Jesaja nicht nur an dieser Stelle in Kapitel 11 die Perspektive auf ein Kind lenkt, sondern zum Beispiel auch in Kapitel 9, in einer ganz bekannten Stelle, damit beginnt, dass unser Herr als Kind in diese Welt kam und natürlich auch als Herrscher, als künftiger Herrscher angesprochen wird, trotz all der Umstände, die mit seiner Geburt, seiner Menschwerdung verbunden sind. Ich möchte uns diesen Vers auch zitieren aus Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und jetzt kommt wieder der Herrschaftsgedanke. Jesaja fährt fort und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Merken wir, die Jesaja-Perspektive ist dieser weite Blick. Weihnachten ist für ihn, die Menschwerdung ist verbunden mit diesem weiten Blick. Nicht nur zurück, sondern eben auch nach vorne. Was für eine Hellsichtigkeit. Aber was für ein Gegensatz, den wir erleben, wenn wir an die Geburt unseres Herrn denken. Denkt an die Zweifel, die ein Josef hatte, der sich dazu durchringen musste, durch einen Engel angestoßen, ein Ja zu sagen zu seiner geliebten Maria, der damit beschäftigt war, einer kaiserlichen Weisung auch Folge zu leisten, der dafür sorgen musste, dass eine beschwerliche Reise von Nazareth nach Bethlehem gelang, mit einer hochschwangeren Frau, beschwerlich, dass kein Raum in der Herberge war, eine einsetzende Geburt, ohne die nötige Infrastruktur. In einem Stall, voraussichtlich wahrscheinlich. Da finden wir Unterkunft. Die Verfolgung durch einen eifersüchtigen König. Flucht nach Ägypten und dann wieder zurück. Was für ein Gegenteil der Idylle. Was erlebt das kleine Kind Jesus. Ich glaube, wenn uns das deutlich wird in einem weiten, in einem erweiterten Blick, dann wird uns vielleicht neu auch klar, was wir eigentlich im Blick haben, wenn wir uns auf die Geburt unseres Herrn freuen. Und dass viele Äußerlichkeiten auch manche romantische Dekoration in unseren Kaufhäusern, aber das wissen wir ja längst, eigentlich das nicht abbildet, was in der Gesamtheit der biblischen Prophetie und des biblischen Zeugnisses mit der Geburt unseres Herrn verbunden war. Unser Herr Jesus Christus nimmt eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Umgebung auf sich, um Mensch zu werden, um dann später wirklich belohnt zu werden als Herrscher, als Messias, als der Gesalbte, der dann wirklich als Gottes Sohn auch sich erweist und die Herrschaft in der Hand hält. Aber er wird Mensch unter diesen Umständen, die ich eben versucht habe zu skizzieren und die wir sicher auch in den nächsten Wochen in Andachten oder auch in Predigten auch weiter verfolgen werden. Ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen, ähnlich wie wir, auch in der Tageslese diesen bekannten Vers aus Kolosser 1 gelesen habt. Der neutestamentliche Text, Kolosser 1, dass unser Herr Jesus Christus ja der Erstgeborene der Schöpfung war. Er war vor aller Schöpfung. Er war selber dabei, als Gott die Welt ins Leben rief. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Er ist das Ebenbild Gottes, des himmlischen Vaters, und nimmt trotzdem die Umstände seiner Menschwertung in Kauf, um unsertwillen, um das vorzubereiten, was durch seine Hingabe möglich wird, nämlich ein erneuertes Leben für alle die, die an ihn glauben. So wollen wir uns, wenn es uns gelingt, in einem weiten Blick auf die Weihnachtszeit einstellen. So können wir ihn erneut in unseren Herzen empfangen. Lasst uns dementsprechend das Lied singen, das wir alle kennen: Wie soll ich dich empfangen? Wir singen die Strophen 1 bis 3. Eine kleine Ergänzung zum Schluss. Ich habe in einer Kurzform das, was ich euch eben vorgetragen habe, habe ich ja am Anfang schon angedeutet, im Grußwort des Gemeindebriefs für Dezember niedergelegt. Dort könnt ihr das alles noch einmal in Kurzform nachlesen, vielleicht als Stichwort, als Erinnerung, und wir können natürlich auch gerne darüber ins Gespräch kommen. Gott segne uns, gerade jetzt auch in der Vorweihnachtszeit, und ich freue mich, dass wir gleich auch eben die Hingabe unseres Herrn Jesus Christus auch feiern werden, wenn wir das Abendmahl zusammen feiern. Das alles gehört mit zum weiten Blick, den wir ins Auge fassen dürfen.